Michael Schöne und The Coach, der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 von Der Schöne und der Coach mit Christoph und Sebastian.
Ja, hallo mein lieber Sepp. Folge 6, es ist Wahnsinn. Wir sind on track, on fire. Wir sind sogar so on track und on fire, dass wir Sonntagabend um 11:30 unseren Podcast aufnehmen. Das ist Commitment, oder?
Absolut. Meine Eltern sind gerade nach Hause gegangen. Wir haben gerade noch meinen Geburtstag nachgefeiert. Und ich habe mich super riesig auf diese Folge gefreut, weil ich sagen muss, dass unsere Fanbase so inzwischen auch richtig steil geht. Ich hatte eine Zuhörerin, die mich darum gebeten hat, sie zu grüßen. Das mache ich hiermit. Liebe Kathleen, ein dreifaches Coaching, Coaching, Coaching. Das ist nur für dich. Wir haben wieder eine großartige Sendung für euch vorbereitet. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, möchten wir so ein bisschen über das letzte Modul sprechen.
Nee, tut mir leid, Sepp. Da bist du mir jetzt ein bisschen zu schnell. Wir haben immer eine coole Eingangsfrage. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mich vorbereitet, habe überlegt, was können wir noch machen. Das kannst du mir jetzt nicht so wegnehmen.
Entschuldige bitte.
Ach, du weißt, ich wollte noch mal ganz kurz mit dir gemeinsam als Einstieg reflektieren. Welchen Skill hast du mit der Zeit, die du jetzt in der Coaching-Ausbildung bist, mit der du dich mit Coaching auseinandersetzt, verbessern können oder vielleicht sogar ausprägen können?
Ja, das ist sehr leicht, passt tatsächlich zum Thema, dass ich dich unterbrochen habe, wieder ein Ticken zu schnell war, das Thema Zuhören. Ich muss sagen, die letzten 12 Module haben mir einmal mehr geholfen, das Thema Zuhören noch einmal weiter zu trainieren, zu üben. Und das ganze Thema Zuhören ist im Coaching ja super wichtig, weil du ja auch mal spiegeln, paraphrasieren musst. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Skill, der sich richtig gut entwickelt hat. Da bin ich stolz drauf. Wie sieht es bei dir aus?
Ich würde sagen, dass der Skill, den ich am meisten entwickelt habe, der ist, dass ich erstens mehr frage, als dass ich Antworten oder Ratschläge gebe. Und diesen Impuls, gleich auf etwas zu antworten, erkenne und unterdrücken beziehungsweise länger zurückhalten kann und dadurch dann viel mehr Raum für eine Aussage des anderen gebe und ihn auch teilweise, ob es jetzt im Coaching ist oder mit meinen Mitarbeitern oder auch in Gesprächen mit anderen, mein Gegenüber nicht so leicht rauslasse beziehungsweise ihm aber auch die Möglichkeit gebe, dann selber sich mehr einzubringen. Und das hat für viele fruchtbare Gespräche gesorgt oder hat die produktiver gemacht. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll, sich da ein bisschen zurücknehmen zu können.
Ja, cool.
Danke, danke für die kleine Reflexion. Du hast ja heute, du bist ja der ZDF-Mann bei uns, Zahlen, Daten, Fakten. Du hast ja auch noch ein bisschen was Spannendes mitgemacht. Du hast es ja schon selber ein bisschen anmoderiert. Erzähl mal, was hast du mitgebracht?
Naja, ich möchte so ein bisschen über das letzte Modul sprechen. Und wenn ich sage das letzte Modul, dann ist es nicht nur das letzte Modul, sondern es ist ja tatsächlich das letzte Modul für uns.
Ja, traurig.
Also wenn wir uns das nächste Mal hier in 4 Wochen bei der Schöne und der Coach treffen, dann haben wir entweder einen riesengroßen Fuck-up zu feiern, weil wir die Prüfung nicht bestanden haben, oder es gibt 2 selbstbewusste Coaches mehr auf dem Coaching-Markt. Und genau darum soll es dann so ein Stück weit gehen, weil wir haben ja auch beim Thomas im letzten Modul so ein bisschen über Positionierung gesprochen, aber auch wie der Coaching-Markt aussieht. Und kannst du dich noch erinnern, Christoph, wie viele systemische Business-Coaches es in ganz Deutschland gibt?
Zahlen, Daten, Fakten sind eher deine Domäne. Waren das irgendwie so 30.000 in Deutschland? Bin mir nicht mehr sicher.
So ähnlich, 13.000.
Okay.
Da gibt es eine großartige Studie vom Dr. Christopher Raun, www.raun.de, an dieser Stelle eine Riesenempfehlung. Die Marktanalyse für 2023 kann man da kostenlos einsehen. Sehr spannendes Dokument. Und ich muss sagen, diese 13.000 haben mich tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Ich dachte, dass es deutlich mehr sind, aber in 4 Wochen sind es ja dann 13.000.
Und 16, ja. Ja, das Thema ist hochrelevant. Der Christopher Raun ist ja auch eine der Coaching-Koryphäen, macht auch einen Podcast, inhaltlich mega stark. Ich finde, er könnte manchmal noch ein bisschen mehr die Leute mitnehmen, um ein bisschen mehr Feuer zu liefern. Aber es ist inhaltlich einfach verdammt stark. Sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, um das Thema Coaching auch noch ein bisschen zu vertiefen. Wir schwimmen ja viel auch an der Oberfläche. Aber ansonsten ist auch wichtig, aus der Coaching-Studie rauszunehmen, wie relevant Coaching ist. Es ist ein absolut steigender Markt. Es sind immer noch viel zu wenig Führungskräfte, viel zu wenig Fachkräfte und Geschäftsführer und wer auch immer sich damit beschäftigt. Aber es steigt immer mehr. Und das finde ich toll, weil ich glaube, das für ein produktiveres Miteinander sorgt und die persönliche Entwicklung der Menschen in Sachen Reife, Kommunikation, Wertschätzung einfach verbessert. Und ich glaube, dass uns das allen helfen kann.
Absolut. Ich hatte auch in einem Artikel von der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass gerade einmal 5% der Führungskräfte professionell gecoacht werden. Und das zeigt eben, wie du das gerade gesagt hast, dass noch ordentlich Luft nach oben ist.
Ja.
Was ich auch sehr spannend fand, dass es immer noch so eine Frauendomäne ist. 56% der Coaches sind weiblich und 43% der Coaches sind Männer, 1% divers. Und das zeigt, dass tatsächlich noch viel Luft nach oben ist, wenn es auch darum geht, die Männer in Deutschland dazu zu bewegen, mal ein professionelles Coaching zu nehmen.
Was ist deine These, warum die Männer sich da noch ein bisschen zurückhalten? Du hast ja nun auch schon Coachings empfangen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Männer tatsächlich ganz oft noch denken, dass Coaching Hokuspokus ist. Sich mit sich selber zu beschäftigen, liegt vielen Männern wahrscheinlich nicht so nah, wie das bei Frauen der Fall ist. Und das wäre jetzt meine sehr einfache Interpretation, warum das so ist.
Ja. Ja, in die Richtung würde ich auch gehen. Ich glaube, dass Frauen sich einfach mehr um sich selber kümmern. Das sieht man ganz banal im Pflege- und Kosmetikmarkt. Aber ich würde das auch übertragen auf Self-Care im Allgemeinen, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, ob es Tagebücher schreiben, Journaling, sich selber zu reflektieren. Ich glaube, die Einsichten, die ich so nehmen kann, sind so, dass die Frauen sich da mehr kümmern und Männer vielleicht auch häufig noch denken, ja, das schaffe ich schon irgendwie. Ich war 2018, als ich mit Coaching angefangen habe, an einem Punkt, wo ich eingesehen habe, dass ich da alleine nicht weiterkam. Und es war tatsächlich auch ein sehr befreiendes Gefühl, obwohl ich auch lange mit mir oder gerade weil ich lange mit mir gerungen habe, das ist wahrscheinlich besser. Da war ich unternehmerisch an einer schwierigen Position und da hat mir Coaching sehr, sehr geholfen. Und da habe ich mich dann überwunden und als das so weit war, gab es eigentlich kein Zurück mehr. Und seitdem habe ich permanent Coachings in Anspruch genommen. Es hat mich nie zurückgeworfen, im Gegenteil. Es gab immer gute Fragen, die ich mir stellen konnte.
Jetzt gehörst du mit deinem Alter auch tatsächlich so zur Hauptgruppe der Coaches. Über 80% der Coaches sind zwischen 35 und 49 Jahre alt. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Interessant finde ich auch, dass so ab dem 50. Lebensjahr das Interesse an Coaching scheinbar zurückgeht. Dann sind es nur noch 8%. Und ich habe mich gefragt, liegt das da dran, weil so viele Coaches dann selber zum Coach werden, sobald sie das 50. Lebensjahr erreicht haben? Oder ist das Interesse an Selbstreflexion, Weiterentwicklung dann tatsächlich nicht mehr so groß, wie es im Alter zwischen 35 und 49 der Fall ist?
Also meine These dazu ist, wer es mit 50 oder was du gerade genau gesagt hast, nicht versucht hat, der wird es nicht versuchen, der ist in der Breite nicht mehr so stark bereit, sich zu verändern, was schade ist. Es gibt sicherlich einige, die es versuchen und das ist auch toll. Die möchte ich auch weiterhin motivieren, da dran zu bleiben. Ich glaube aber auch auf der positiven Seite, wer sich früh damit auseinandergesetzt hat, der wird über diese 50 ganz locker weitergehen. Und jetzt habe ich keine validen Daten zu, wie lange der Coaching-Markt in Deutschland schon so präsent und bearbeitet wird und ist. Aber ich glaube, es nimmt immer mehr zu. Und die Leute, die jetzt anfangen, in Mitte 30, Ende 20, gibt es ja auch viele, die schon Coachings nehmen. Ich glaube auch, meine Schwester ist viel, viel selbstreflektierter, als ich das damals war mit, jetzt ist sie ja 23. Wenn sie jetzt anfängt mit Coaching, wird sie locker diese 50 sprengen und da weitermachen. Und dieses lebenslange Lernen ist auch für mich ehrlicherweise so ein Grundwert, das hält mich so ein bisschen am Leben, das ist so ein bisschen das Knistern. Ich wünsche es mir, dass einfach die Leute sich mehr damit auseinandersetzen. Ja.
Und dann war da noch ein Kapitel, das fand ich auch super spannend. Da ging es darum, wie gecoacht wird. Interessant fand ich, dass die Zahlen für das virtuelle Coaching von 45% in 2022 auf 37% in 2023 zurückgegangen sind. Hm. Also du kannst tatsächlich sehen, dass der Bedarf nach persönlichen Gesprächen, also vor Ort, tatsächlich wieder stark zunimmt. Der ist inzwischen auf 53% gestiegen. Mhm. Was ich aber super spannend finde, ist, dass das immer noch nicht die Zahlen sind wie vor Corona. Denn vor Corona waren es tatsächlich 75%. Und da frage ich mich tatsächlich, wie wird sich das perspektivisch entwickeln? Ich sehe auf der einen Seite, dass virtuelle Coachings natürlich einen komplett neuen Markt öffnen. Du kannst in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt coachen. Ich selber genieße das auch im internationalen Umfeld zu coachen. Aber man sieht, dass tatsächlich so der Bedarf für dieses vor Ort wieder zusammenkommen, mit Menschen zu reden, Menschen 360 Grad zu erfahren, wieder zunimmt.
Ja, also ich glaube, dass virtuelles Coaching weiterhin ein fester Bestandteil sein wird, weil es einfach viel mehr Leuten einen Zugang zum Coaching gibt. Du musst nicht irgendwo eine Stunde hinfahren, gerade in Berlin. Es ist niedrigschwellig, du machst einfach hier einen Rechner auf, machst Google Meets an. Und das Tolle ist ja, ich glaube, du hast auch schon davon berichtet, dass wir gelernt haben, dass trotz dessen, dass es in Anführungsstrichen nur ein Bildschirm ist, über die Art des Coachings eine Menge transportiert werden kann. Also da können sowohl der Coach als auch der Klient eine Menge rausziehen. Das funktioniert also. Es hat durchaus seine Grenzen. Da bin ich auch dabei. Und ich persönlich merke auch, dass ich wirksamer bin, wenn ich im One-on-One live bin. Und ich mag es auch mehr. Aber ich finde es toll, dass es das gibt. Und vor Corona hätte keiner gedacht, dass es das gibt. Und das ist ja auch wieder eine schöne ein schönes Beispiel für, es geht auch anders, obwohl es keiner dachte.
Absolut. Und hier sei auch nochmal der Hinweis auf Folge 3, wo wir über das Thema Coaching und ChatGPT gesprochen haben,
ja,
erlaubt. Und super spannendes Thema auch in diesem Kontext. Ja, und dann, Christoph, der Thomas hat so ein bisschen auch ein relevantes Kapitel nicht so beleuchtet, wie das der Christopher Rauen macht. Denn Kapitel 4.4, da geht es um das Bruttojahreseinkommen von Coaches. Und ich muss sagen, das war tatsächlich auch ein sehr spannender Eye-Opener. Also alle, die sich für das Thema interessieren, einmal mehr www.rauen.de. Super viele Infos. Aber Christoph, was haben wir für heute vorbereitet?
Tja, wir haben uns ja wieder nicht lumpen lassen und haben was Schönes vorbereitet. Coaching hat ja nun viele Methodiken, die man einsetzen kann, und wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie man mehr mit Emotionen arbeiten kann, was Emotionen sind, wie man besser damit umgehen kann für ein produktiveres Miteinander, und sie auch zuzulassen ist toll. Wie komme ich aber an diese Emotionen ran? Und da hat unser heutiger Gast eine schöne Formulierung gehabt, durch den täglichen Noise mit dem, was er macht, irgendwie durchzudringen. Wir alle haben 1000 Devices, 1000 Social Networks. Wir sind im Prinzip immer irgendwie belastet und haben so eine kleine Wolke über dem Kopf und sind nicht ganz klar. Deswegen glauben wir, unser Gast, du und ich ja auch so ein bisschen, dass man da nicht immer Zugang zu seinen Emotionen findet. Und heute haben wir einen mega spannenden Gast, der sich mit dem Thema Aufstellungsarbeit befasst. Das ist der Florian Metz, und wir haben das Thema ja auch schon in verschiedener Couleur in der Aufstellung, in der Ausbildung auch schon kennengelernt.
Ja, das Thema Aufstellungsarbeiten hatten wir ja auch bei uns in den Modulen, und ich muss sagen, das war tatsächlich eine sehr intensive Erfahrung auch für mich. Wenn du in die Situation kommst, dass du einen anderen Menschen spüren kannst, die Emotionen dieses Menschen fühlen kannst, das ist tatsächlich etwas, was die eigenen Augen öffnet und einen zeigt, dass da doch deutlich mehr ist, als wir zwischenmenschlich sehen, hören können. Und ich muss sagen, deswegen freue ich mich riesig auf das Gespräch mit Florian. Und Christoph, begrüß doch mal unseren Gast.
Ja, und bevor ich den unseren Gast jetzt gleich anmoderiere, erstmal nochmal ganz herzlichen Dank für alle, die uns bisher hören und uns bisher abonniert haben, und den Zuspruch und das viele Feedback, und an alle anderen, lasst uns einen Daumen da, abonniert uns, das hilft uns in der Reichweite und motiviert uns auch total auf dem Weg, weil es nicht nur ein Spaßprojekt ist, sondern wir ziehen daraus auch sehr viel Kraft, und es ist sehr zufriedenstellend, wenn man auch die Früchte seine Arbeit sehen kann. Herzlichen Dank und bleibt weiter dran. So, jetzt kommen wir endlich zu unserem heutigen Gast. Er ist Gründer, Ex-CEO einer Consumer Brand. Er ist Investor, Berater, Coach. Er ist Aufstellungsleiter. Uns verbinden mittlerweile 3 Jahre wertvolle Gespräche und die Entrepreneurs Organization. Er ist der Tim Cook der Aufstellungsarbeit, möchte ich sagen. Herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du da bist.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Florian. Außerdem habe ich gehört, hast du Zahnschmerzen. Deswegen sind wir dir natürlich einmal mehr dankbar, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Aber bei all den Themen, die der Christoph so gerade aufgezählt hat, das ist ja eine riesengroße Palette. Hättest du jemals gedacht, dass du zum Thema Aufstellungsarbeiten kommst oder überhaupt, wie bist du zum Thema Aufstellungsarbeiten gekommen?
Ja, also Aufstellungsarbeit kenne ich erst seit 4 oder 5 Jahren. Und interessanterweise hat mir damals ein Unternehmer-Mentor, der auch bei IO ist, wo wir uns ja auch kennen, Christoph, gesagt, ich habe da lang rumgemacht mit einem persönlichen Thema, also jahrelang wirklich, mit einem Familienthema und bin nicht weitergekommen. Und er hat zu mir gesagt, schau dir das Thema Aufstellungen mal an. Das habe ich mir dann einmal angehört und zweimal angehört von ihm und ich bin aber nicht gegangen. Bis er gesagt hat, geh da jetzt hin, das ist es für dich. Und ich habe meine erste Aufstellung dann mitgemacht. Und das war für mich wie Magie. Ja, ich habe das Thema, wo ich wirklich 1,5, 2 Jahre rumgemacht habe, konnte ich in meiner ersten Aufstellung lösen. Und was da genau passiert ist, ich verstehe es bis heute nicht so wirklich, aber ich habe 100-fach gesehen, dass es funktioniert und dass es vor allem für mich das Werkzeug ist, mit dem ich meine großen Probleme inzwischen löse.
Ja, mega. Also da hört man auch, der Impuls kam aus der Businesswelt und für alle, die das unter dem Nimbus des Esoterischen bisher wahrgenommen haben, also da gibt es auch in beiden Welten schon eine Berechtigung. Kannst du vielleicht mal jemandem, der davon noch gar nichts gehört hat, so die grundlegende Idee und Methoden von Aufstellungsarbeit, man kennt es ja vielleicht auch unter Familienaufstellung, wie auch immer, erläutern, dass wir mal so einen Einstieg für unsere Zuhörer finden?
Ja, also Aufstellungsarbeit, das Wort kommt daher, dass man zusammenkommt als Gruppe in der Regel und dann stehen Menschen aus dieser Gruppe oder stellen sich auf für Personen oder Aspekte aus meinem Leben. Zum Beispiel, ich habe ein Thema mit meinen oder ein Problem mit meinen Eltern, dann stehen dann Leute aus der Gruppe für meine Eltern und für mich und ich und der Aufstellungsleiter schauen sich das dann von außen an und was da passiert. Das Interessante nämlich ist, sobald diese Menschen sich an die Mitte stellen und für jemand anderes stehen, fühlen sie das Gleiche wie die echte Person. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Und dazu gibt es auch Wissenschaft von morphogene Felder, die aber allerdings nicht messbar sind, bis hin zu, es ist alles Schabernack und Esoterik. Gibt es ganz viele Meinungen dazu. Und ich habe keine Ahnung, wie die Wissenschaft dazu ist, aber was eine Sache, die ich ganz sicher weiß, ist, dass sie funktioniert, weil ich es sehr oft schon gesehen habe.
Super spannend, Florian. Du hast gesagt, du spürst auf einmal etwas von einer ganz anderen Person. Wie ist das in dem Moment? Ich meine, du versetzt dich in diese Person und sagst so, jetzt bin ich Person XY, du nimmst dieses Emotionskorsett dieser Person an und ich meine, wie war das für dich zum ersten Mal, als du gemerkt hast, dass dich das einnimmt und dann etwas mit dir macht?
Es war überraschend für mich, dass es funktioniert. Als ich zum ersten Mal für jemand anderes stand, in diesem Kreis, und auf einmal habe ich gespürt, wie ein Vater einer Frau und konnte dem seine Verzweiflung spüren und dem seine Konflikte. Das war faszinierend. Und ja, anders kann ich es nicht sagen. Und ich habe danach auch Fragen gestellt und wie kann das funktionieren? Kanntet ihr euch vorher oder woher wusstet ihr das? Und die Antwort war immer, nee, das ist nur das Körpergefühl. Ja? Wir spüren, was bei dem anderen los ist und daraus ergeben sich Dinge.
Vielleicht kannst du, um das nochmal ein bisschen besser verständlich zu machen, sagen, wie auch so ein Intro für so eine Aufstellung funktioniert, weil die Leute denken jetzt, naja gut, die haben jetzt 3 Stunden drüber gesprochen, die wissen alles über alle Rollen, aber dem ist ja eigentlich gar nicht so, oder?
Ja, richtig. Und vor allem, also das Setup ist, ich komme als Gruppe zusammen. Es gibt eine Person, die Aufstellung macht. Also das bin sozusagen, wäre ich dann als Klient. Ja? Ich habe ein Anliegen, ich möchte ein Thema mit meiner Frau oder mit meinen Eltern oder mit meinen Kindern lösen. Und dann gibt es die Person, die mich begleitet. Das ist der sogenannte Aufstellungsleiter. Mhm. Und am Anfang erzähle ich dem Aufstellungsleiter mein Anliegen und meine Situation. Das kann man sehr ausführlich machen, aber es funktioniert auch, wenn es sehr kurz ist. Und dann geht die Aufstellung los, indem dann Menschen aus der Gruppe ausgewählt werden, für Personen zu stehen. Und dann, ohne dass die viel wissen, und teilweise spüren die mehr, als sie wissen können. So ein kleines Beispiel war zum Beispiel, dass die Großeltern einer Person, die standen weit auseinander, und da hat der Aufstellungsleiter gesagt, was ist denn mit deinen Großeltern? Das ist ungewöhnlich, dass ein Paar so weit auseinander steht. Und dann hat der Klient eben gesagt, ach, habe ich gar nicht erzählt, die sind geschieden. Und davon wusste niemand was. Ja?
Und wenn du jetzt mal dich in solche Situationen auch aus deiner Vergangenheit begibst und sagst, ich habe jetzt so ein paar Aufstellungsarbeiten schon gemacht, welche Veränderungen, welche Verbesserungen, wenn man denn hier das Wort Verbesserung benutzen darf, konntest du denn dann selber bei Menschen beobachten oder haben dir Menschen berichtet nach einer solchen Aufstellungsarbeit?
Vielleicht sage ich einen Satz vorab, dass das wirklich Starke und Mächtige an der Aufstellungsarbeit ist, und da unterscheidet sich es ein Stück weit auch vom klassischen Coaching, dass ich nicht mit dem arbeite, was mir der Klient erzählt. Ne? Zum Beispiel kommt der Klient jetzt und sagt, ich habe ein riesiges Problem mit meinem Co-Geschäftsführer. Der macht X und Y. Und jetzt, wenn ich jetzt als Coach bin, der rein mit dem arbeiten muss, was der andere mir erzählt, könnte dann eben reingehen, warum fühlst du so, welche Optionen gibt es da und so weiter. Ne? Klassisches Coaching-Instrumentarium. Wenn ich die beiden aber aufstelle, dann kann es sein, und das passiert sehr oft, dass die Aufstellung ein komplett anderes Bild zeigt, als der Klient im Kopf hatte. Und sich selbst teilweise über Jahre die Geschichte erzählt hat, die dann aber so gar nicht zutrifft. Kurz gesagt, das Tolle oder das Mächtige an der Aufstellungsarbeit ist, dass ich Sachen, die bei mir nicht im Bewusstsein sind und die ich nicht mit dem Verstand begreifen kann, kann ich in einen Raum stellen und dann kann ich sie auf einmal sehen. Ich kann auf einmal meine Familiendynamiken sehen, unabhängig davon, was ich glaube, was Sache ist. Und das ist unglaublich stark, weil dann Menschen teilweise nach 10 Jahren zum ersten Mal sehen können, ach, so ist es wirklich. Und alles, was ich mir mein ganzes Leben erzählt habe, ist nur eine Geschichte. Und was ich da schon erlebt habe, eben was das für Menschen bedeutet, emotional erstmal so ein Breakdown ganz oft, wenn man dann versteht, oh mein Gott, das ist die Wahrheit, oder so ist es wirklich. Aber wenn man diesen Breakdown erreicht und anerkennt, was wirklich ist, von da passieren dann tolle Dinge. Ja? Also erst wenn man das anerkennt, was wirklich ist, kann auch eine Heilung oder eine Verbesserung eintreten. Und das ist so Punkt 1, wo die Aufstellungsarbeit unglaublich stark ist. Ja? Also wirklich darstellen, was Sache ist. Und der Teil 2 einer Aufstellung ist dann, dass man dann lösende Sätze oder Lösungsbilder entwirft, die einfach eine alternative Wirklichkeit oder, wie soll ich das am besten sagen, die dann zeigen, wie es sein kann. Und diese Lösungsbilder wirken dann ganz stark auf das Unterbewusstsein. Und welche Veränderungen habe ich gesehen? Also ganz oft wirklich lebensverändernde Dinge bei Klienten, bei mir selbst auch. Dass das Leben, und ich habe neulich auch eine Aufstellung gemacht und da habe ich dann eine Sprachnachricht 2 Wochen später bekommen und dann heißt, mein Leben ist komplett anders, ist eine Bombe geplatzt. Und gerade passieren Dinge, die hätten schon jahrelang passieren sollen und jetzt passieren sie gerade. Und das bewegt mich dann auch jedes Mal, ja, wenn ich sehe, welche Kraft diese Methode hat.
Das sind krasse Rückmeldungen. Kann man das so sagen, dass Aufstellungsarbeit durch den, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen, sozialen Panzer, den man sich so über die Jahre aufgebaut hat, durchgeht und zum Kern dann durchdringt und dann auf einer viel tieferen Ebene Sachen klärt?
Ja, du hast es viel besser zusammengefasst als ich gerade, aber ja, das ist es. Man kommt wirklich zum Kern und zwar super schnell und unverfälscht.
Du hast jetzt häufiger gesagt, naja, dann kann ich meine Familie aufstellen lassen und dann gibt es vielleicht das mit den Großeltern. Um so ein bisschen auch das für andere breiter zu machen, welche Themen kann man denn noch aufstellen lassen? Ist es jetzt wirklich nur Family oder was gibt es da noch?
Genau, welches Thema kann ich alles aufstellen? Grundsätzlich kann ich jedes Thema aufstellen. Ja. Es kommt ursprünglich aus dieser Familienaufstellung und es ist ja auch eine Methode dann, die in der Nachkriegsgeneration, dass die mal ein Werkzeug an der Hand hatte, um wirklich die Traumata, die vor allem in den Weltkriegen auch entstanden sind, zu lösen. Aber inzwischen gibt es zum Beispiel auch Organisationsaufstellungen, also das ist eine sehr viel sachlichere Art der Aufstellung, mit der ich eben Organisationsdynamiken abbilden kann. Und ich nutze es in meinem Coaching zum Beispiel auch ganz klar für Business-Themen. Und das ist einerseits sachliche Themen, aber andererseits auch die persönlichen Themen, die im Business entstehen, wie zum Beispiel, wer in meinem Führungsteam steht eigentlich wo.
Das ist spannend. Du hast auch von Traumata gesprochen, also auch von sehr einschlagenden Erlebnissen. Wie ist das dann gerade bei solchen Traumata-Behandlungen? Gibt es da Stopwords, irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so ein Thema, da gehen wir jetzt in Exit und kommen wieder aus dieser Ausstellungsarbeit raus. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Bereich an, nämlich da die Methode sehr tief geht und auch man sehr direkt bei der ursprünglichen Dynamik ist, gibt es grundsätzlich die Gefahr, dass der Klient ein Trauma wieder erlebt, wenn er dann nicht gut begleitet wird, dass das retraumatisierend wirken kann. Und das Problem ist auch daran, dass der Klient nicht sagen kann, jetzt wird es mir gerade zu viel, sondern der ist in seinem Film drin. Also das ist ganz klar die Verantwortung des Aufstellungsleiters, zu bemerken, Moment, hier kann ich jetzt nicht weitergehen. Und da gibt es einfach Warnhinweise für mich, wo ich merke, okay, hier geht es nicht weiter. Und einen Fall hatte ich zum Beispiel, da ging es um ein Thema mit den Eltern. Und die Person hat mir gesagt, okay, push mich da richtig durch, ich will da wirklich zum Kern kommen. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich da nicht weitergehen kann, ja, weil die Person, und das ist ein ganz klassisches Merkmal, steigt aus ihrem Körper aus. Das heißt, sie fühlt nichts mehr. Wenn ich dann frage, wie geht's dir gerade, dann kommt so gut. Dann frage ich, was heißt denn gut? Und dann sagt die Person, ja, eigentlich spüre ich gerade gar nichts. Und das ist für mich ein Warnsignal, nämlich immer wenn der Körper, das Körpergefühl ausgeschaltet wird, ist oft der Hintergrund, dass es so unangenehm und so schmerzlich ist, was ich spüre, dass das Hirn, sag ich mal, den Körper ausschaltet. Und dann weiß ich, es ging zu schnell. Und wenn das mehrmals hintereinander passiert, dann weiß ich auch, okay, hier weiter geht's heute nicht. Und dann beendet man die Aufstellung auch bei diesem Punkt, wo man sagt, okay, bis hierher geht es heute und in der nächsten Aufstellung geht es dann weiter.
Das finde ich richtig spannend. Das heißt, du hast jetzt gerade die dritte Dimension ins Spiel gebracht. Also wenn ich nochmal zusammenfasse, was ich bisher von dir gehört habe. Wir haben auf der einen Seite so diese kognitive Ebene, wo es darum geht, neue Perspektiven von den Klienten, den Klientinnen zu bekommen. Du hast von der emotionalen Ebene gesprochen, die helfen kann, dann eben so tiefergreifende Entlastung zu führen. Und jetzt bringst du nochmal so diese körperliche Ebene mit dazu, die nochmal Einfluss hat auf das Kognitive oder beeinflusst wird durch das Kognitive, Emotionale und dann auch nochmal Veränderungen des Wohlbefindens triggern kann. Wie spielst du mit diesen drei Dimensionen? Wie steuerst du diese drei Dimensionen?
Ja, interessante Analyse mit diesen drei Ebenen. Also ich glaube, die Aufstellungsarbeit ist im ganz Wesentlichen auch eine Körperarbeit. Und Körper sind ehrlicher als unsere Gehirne, sage ich mal. Ja. Unser Gehirn, ich kann mir eine Geschichte erzählen, in der ich selber gut aussehe und die erzähle ich mir 5 Jahre lang und erzähle es meinen Freunden und bekomme immer wieder die Bestätigung, bis mein Gehirn es selbst glaubt. Aber unseren Körper können wir nicht täuschen. Deswegen arbeite ich im Zweifelsfall am liebsten mit dem Körperfeedback. Und das zeigt sich eben durch Gefühl, also Körpergefühl und Emotionen.
Und jetzt bin ich als Aufgestellter mal durch so eine Aufstellung gegangen und habe entsprechende Sachen erlebt. Wie geht es danach weiter? Hat man dann nochmal eine Nachbereitung oder was passiert dann?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliche Intensitätsgrade. Ich baue das ja auch ein als Teil meines Coachings. Und wenn ich das mit einem Coachee dann mache, dann gibt es typischerweise eine Vorbereitungszeit, in der ein Thema mehrmals besprochen wird. Man merkt dann, okay, das ist ein gutes Thema für eine Aufstellung. Es wird aufgestellt und es ist danach eben auch Teil des Coachings. Ja, das ist, sage ich mal, die umfassendste Begleitung. Zusätzlich biete ich ja aber auch Aufstellungstage an, wo man einfach in eine Gruppe von Leuten kommt zusammen für einen Tag. Und da ist es in der Regel so, dass viele von den Leuten, die sehe ich dann nie wieder oder selten mal wieder, ne? Oder nach ein paar Monaten mal wieder. Und die machen das, die sind danach für sich. Und in der Regel passiert auch nichts Schlimmes. Und deswegen spreche ich immer das Angebot aus, wenn irgendwas hochkommt, dann kontaktiert mich. Ja? Das, glaube ich, ist sehr wichtig. In der Regel hat aber eine Aufstellung eine heilende Wirkung. Man merkt auch oft, wenn man aus der Aufstellung rausgeht, ich habe jetzt was gemacht, was mich sehr erleichtert und es geht mir besser danach. Und das hält auch in der Regel dann über die nächsten Wochen an.
Ich nehme jetzt mal meinen Tarnumhang des Unwissenden ab und gebe jetzt hier mal zu Protokoll, dass ich durchaus schon einige Aufstellungen unter anderem auch bei dir mitmachen durfte. Und worauf ich mit dieser Fangfrage im Interview hinaus wollte, ist, ich habe dich ja gefragt, und was passiert jetzt, wie bereite ich das nach? Und du meintest, entspann dich, es arbeitet für sich. Und das Unfassbare ist, es arbeitet wirklich. Ich hatte ein sehr persönliches Thema, wo es um Konzepte ging, die ich mir selber über die Jahre auferlegt habe, die sich dann in der Aufstellung dargestellt haben. Und ich war sehr ergriffen, es war sogar mit Tränen verbunden, es war sehr intensiv. Und dann saßen wir im Taxi damals in Rom und ich habe dich gefragt, was mache ich denn jetzt? Und dann hast du gesagt, lass mal 2-3 Tage einfach sacken. Und das Krasse ist, in der Beziehung mit dieser Person hat es einfach bahnbrechende Wirkung gehabt, ohne dass ich nochmal draufschauen musste. Also ich konnte da loslassen und es wirkte auf einer Ebene, die ich nicht beeinflussen konnte. Das war Wahnsinn. Ja, das war krass.
Ich erinnere mich, ja. Und es gibt diesen schönen Satz, vertraue deiner Seele. Sobald du einmal die Lösung gesehen hast und gespürt hast, richte deine Seele sich so ein, dass das Gute immer herauskommt. Und der Verstand, der das Problem ja oft verursacht, wird nicht in die Lösung mit einbezogen.
Ja, spannend. Christoph, aus der Erfahrung von damals, und die Frage geht dann ausnahmsweise mal an dich, würdest du das denn dann bestätigen, so mit diesem Split in das Kognitive, Emotionale und in das Körperliche? Hast du das in dieser Situation auch so erfahren?
Ja. Also ich habe alle drei Ebenen schon erfahren können. Von dem Körperlichen, wo die Beine schwer geworden sind, sowohl als Aufgestellter als auch als Stellvertreter für jemanden. Ähnliche Intensität, bei mir selber war die Intensität zugegebenermaßen noch ein bisschen höher. Ich konnte mich komplett fallen lassen in diesen Aufstellungen. Man muss auch ein bisschen Vertrauen haben, ehrlicherweise, wenn du reingehst mit, naja, das ist ja alles Hokuspokus und so, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber wenn du erstmal grundsätzlich neutral bis leicht offen reingehst, dann geht es relativ schnell, weil du merkst, um dich rum passiert was. Und meine Schultern wurden schwer als Aufgestellter und als Stellvertreter, die Beine wurden bleischwer. Ich habe tatsächlich auch wirklich tiefe Emotionen auch erleben können und der Verstand tatsächlich ist weitestgehend sogar fast, würde ich diese Dimension rausstreichen, weil der Verstand ausgegangen ist. Ich habe mich dann von dem, was passiert denn hier gerade, was soll ich denn jetzt sagen, relativ schnell zu mich einfach leiten lassen, fallen lassen. Und das ist ein Erlebnis. Ich bin ja nun jetzt noch nicht so erfahren wie der Florian, aber ich habe nun auch schon viel erlebt und bin eher ein kognitiver Mensch als Unternehmer und bin da halt in eine ganz tiefe emotionale Betrachtung meiner Themen reingefallen, tatsächlich im besten Sinne. Ja.
Ja, danke, Christoph. Und jetzt war Hokuspokus mein Stichpunkt. Ne, denn ich glaube, wir hatten die Chance, eben auch in der Coaching-Ausbildung schon zu begreifen, was der Mehrwert von eben genau diesen Ausstellungsarbeiten ist. Aber Florian, was sagst du Leuten, die sagen, okay, ganz ehrlich, das funktioniert doch alles nicht. Das ist eben nur Hokuspokus. Wie gehst du mit diesen Menschen um?
Ja, beziehungsweise gibt es ja auch kritische wissenschaftliche Stimmen dazu, die dann halt in die Traumata oder Retraumatisierung auch reingehen und sagen, mach das bloß nicht und so. Da gibt es ja auch durchaus kritische Stimmen. Vielleicht das noch als Ergänzung. Was sagst du?
Ja, also da würde ich sagen, ich kann euch verstehen, liebe Skeptiker, weil mit meinem Werdegang und wo ich herkomme, ich habe früher mal im Finanzbereich gearbeitet, war sehr auf Zahlen bedacht, alles, was ich messen kann. Mich musste ein Mensch, dem ich sehr vertraut habe, mehrmals hinstoßen, dass ich überhaupt mal mir eine Aufstellung angeguckt habe. Und ich habe auch gesagt, das ist für mich Esoterik, Quatsch und Hokuspokus. Und dann habe ich es gesehen bei anderen und dann habe ich es vor allem selbst gespürt, was es mit meinem Leben gemacht habe. Mein Leben war nach meiner ersten Aufstellung ein anderes. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, sondern ganz, ganz oft, hunderte von Male inzwischen. Und deswegen spielt es für mich gar nicht so sehr die Rolle, was die Wissenschaft sagt oder was sie nicht sagt. Ich glaube, wenn man es darauf anlegt, eine Studie zu machen, es funktioniert nicht, dann kann ich das beweisen. Aber wir wissen ja alle, ja, wie wissenschaftliche Studien auch gemacht werden. Also ich bin einfach, ich habe es selber erlebt, ich habe es hundertfach gesehen. Deswegen bin ich aus tiefster Überzeugung davon überzeugt, dass es funktioniert. Und ich bin ein riesiger Fan dieser Methode.
Wahrscheinlich ist es hier wie mit der Coaching-Ausbildung oder dem Coaching-Begriff, der ist ja grundsätzlich erstmal nicht geschützt. Jeder kann sich Coach nennen, aber wenn man dann so ein bisschen auch auf die Ausbildungsgänge guckt und den Hintergrund, wie ist man denn Aufstellungsleiter geworden, und das ist ja bei dir nicht von heute auf morgen, das war ja mehrjährig, wirklich eine lange, intensive Begleitung, dann kann man da auch Unterschiede rausfinden. Und ich habe so den Eindruck gemacht, dass jemandem so live zu pitchen und zu sagen, mach das mal, das ankert irgendwie nicht. Was mehr ankert, ist von der eigenen Erfahrung zu berichten. Und wir sind ja nun im Entrepreneurs Organization Netzwerk, also im Prinzip nur Unternehmer. Und da hat ja dieses Format auch schon reißenden Anklang gefunden. Alles Analytiker, Macher, Pragmatiker, Kopfmenschen, die über viele Tage gesagt haben, Alter, das war life-changing. Da waren krasse Sachen dabei. Ich war ja auch bei einem der Aufstellungstage dabei. Und dann siehst du halt, du musst es mal erleben, du musst dich mal trauen. Und ich bin der festen Überzeugung, dir kann man sich auch anvertrauen. Das waren ja auch sehr verletzliche Themen, die ich da schon aufgestellt habe. Und dann muss man es einfach mal selber erleben, weil nur vom reinen Hören, wenn ich uns so gehört hätte oder hören werde jetzt im Podcast, dann denke ich, ja, okay, die drei haben irgendwie hier ihre Marketingkampagne am Laufen. Aber wir würden das Thema ja nicht aufnehmen, wenn wir so nicht tiefgreifend überzeugt werden. Wir haben ja keine Stakes in deiner Vermarktung. Ja. Es ist einfach im Rahmen der Coaching-Ausbildung ein Wahnsinnsinstrument, um einfach tiefer zu gehen als das, was im Kopf versucht wird zu klären. Und deswegen wollen wir es hier vorstellen.
Genauso war es ja bei mir auch. Ja. Ich habe ja auch, mich hat ein Mensch, dem ich sehr vertraut habe, hat gesagt, mach es. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Und erst als er mehrmals zu mir gesagt hat, mach es, und ich selbst erlebt habe, seitdem glaube ich erst daran. Ja. Davor mit dem Verstand konnte ich das nicht begreifen, was das bedeuten soll.
Ja, prima, dann lass uns doch mal Tacheles reden jetzt. Und welche Tipps hast du dann, Florian, für Menschen, die sich für Ausstellungsarbeiten interessieren? Und lass uns ruhig mal mit der Coachee-Seite anfangen. Was würdest du Menschen raten, die sagen, boah, ja, ganz, ganz spannend, was die drei Jungs da so gerade erzählen, aber wo fange ich eigentlich an? Wie mache ich meinen ersten Schritt?
Ich glaube, der erste Schritt ist, sich einfach mal für einen dieser Tage anzumelden und es selbst zu erleben. Und es gibt diesen einfacheren Schritt, dass man sagt, ich komme ohne eigenes Thema, sondern ich komme dazu und stelle mich nur als Stellvertreter zur Verfügung und bekomme ein Gefühl dafür, wie das funktioniert.
Und was würdest du Coaches empfehlen in dem Fall?
Was meinst du, was ich Coaches empfehlen würde?
Ja, das, ne, wenn ich sage, ich komme aus dem klassischen 1-zu-1-Coaching, ich bin im Moment sehr systemisch unterwegs, aber mehr mit klassischen Methoden. Und jetzt sage ich, okay, das klingt super spannend, was der Florian macht mit seinen Aufstellungsarbeiten, das möchte ich auch mal probieren. Was ist da ein guter Schritt als Coach, sich in dieses Thema einzuarbeiten?
Ich glaube, es ist einfach eine grundsätzliche Entscheidung, ob man das Instrument Aufstellungsarbeit in den Coach-Werkzeugkoffer mit hineinlegen möchte. Also ich tue es und es ist eine große Bereicherung. Ich mache auch klassisches Coaching, aber ich habe eben die Aufstellungsarbeit als Werkzeug parat, wenn ich es brauche, und in der Tat nutze ich es oft. Und wenn man das möchte, dann würde ich sagen, dann ist es gut, eine sehr fundierte Ausbildung zu machen. Also meine hat 3 Jahre gedauert. Ja, selber ausprobieren und dann die Ausbildung machen. Ja, und viele, viele Aufstellungen machen und teilnehmen. Das würde ich empfehlen.
Und vielleicht kannst du noch mal auf der Coachee-Klientenseite sagen, welchen zeitlichen Umfang denn eine Aufstellung in Anspruch nimmt. Ist das jetzt viel, ist das wenig, um die Eintrittsbarriere auch mal irgendwie zu setzen, dass es vielleicht greifbarer wird?
Also in einer Gruppenaufstellung würde ich sagen, im Schnitt 45 Minuten bis eine Stunde dauert eine Aufstellung. Das ist also ein intensives Format. Ich habe auch schon deutlich längere oder auch deutlich kürzere Aufstellungen gehabt, aber man muss Zeit einplanen. Ja. Es gibt dann auch Settings, wo man eben im 1-zu-1-Coaching mit Holzfiguren anstatt Menschen arbeiten kann. Das geht dann oft schneller. Mhm. Es ist, glaube ich, der Punkt, dass gewisse Wahrheiten oder das Anerkennen von gewissen Dingen braucht seine Zeit, bis das wirklich unser Innerstes erreicht hat. Und deswegen kann man da nicht schnell durchgehen. Ja? Man muss dem Zeit geben. Eine Aufstellung entwickelt sich auch.
Ja, aber um jemanden, der vielleicht skeptisch auch aufgrund des Zeitinvestes ist, so ein bisschen die Angst zu nehmen, ist ja, ich sage jetzt mal, 3/4 Stunde bis Stunde im Schnitt, vielleicht noch ein bisschen Vor- und Nachbereitungszeit, im Prinzip wie eine Coaching-Session. Also das ist ja auch konsumierbar für das, was jetzt hier an emotionalen Output da rauskommt. Ja.
Wenn man eine Gruppensession macht, dann muss man sich halt bewusst sein, die Gruppe kommt zusammen und jeder macht eine Aufstellung. Und weil die anderen für mich stehen in meiner Aufstellung als Stellvertreter, stehe ich auch zur Verfügung als Stellvertreter. Und so ist es dann oft so beinahe ein ganzer Tag, ne, wenn ich als Teil einer Gruppe das mache. Bei mir ist es oft so von 11 bis 18 Uhr oder so.
Florian, vielen Dank bis hierhin. Eine letzte Frage von uns beiden. Was ist die eine Frage, die wir dir jetzt in diesem Interview noch nicht gestellt haben?
Gute Frage. Vielleicht am ehesten, was ist denn oder wie würde ich den Trend oder die Zukunft von Aufstellungsarbeit sehen? Es ist ja schon eine alte Methode. Und wenn ihr mich das fragen würde, dann würde ich antworten, dass ich glaube, dass Aufstellungsarbeit, dass es deutlich zunehmen wird in unserer Welt, weil es eine der ganz wenigen Instrumente ist, mit denen wir unser Unterbewusstsein anschauen können und auf die versteckten Dynamiken direkt blicken können, durch den ganzen Noise, den unsere, sag ich mal, rationale Welt produziert. Deswegen glaube ich, jeder sollte mal eine Aufstellung gemacht haben in seinem Leben und ich glaube, das Thema wird sich noch deutlich weiter verbreiten.
Ich finde, mit dem das Neues durchbrechen hast du für alle, die in der Zwischenzeit, weil es ist ja nicht so richtig erklärbar, ne? Es ist so, ja, und dann wirkt das so ganz krass, aber wer es nicht erfahren hat, der kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil es ja auch über diese morphologischen Felder hinaus gar nicht so richtig erklärbar ist, fragt sich immer noch, wie komme ich dazu? Aber ich finde, das ist so das Kernargument, sich damit mal auseinanderzusetzen, bei allem sich permanent ablenken und immer im Kopf sein, da mal wieder tiefer reinzugehen, Verbindung mit sich aufzubauen, Sachen innerlich anzuschauen. Das gehört aus meiner persönlichen Meinung heraus zur Persönlichkeitsentwicklung. Und das, finde ich, ist so das Kernargument, mal sich dem Thema zu stellen. Das ist jetzt meine Meinung. Da bin ich natürlich auch jetzt, man merkt es auch so an meiner Stimme, sehr energisch, weil ich da irgendwie fest dran glaube. Aber ich wollte es nochmal bekräftigen für alle, die gesagt haben, oh, Aufstellungsarbeit, die Folge, da kann ich nicht so ankern, das. Deswegen sollte man es mal ausprobieren, durch den Neues durch.
Ja, jeder sollte eine Aufstellung einmal gemacht haben und sich dann selbst seine Meinung bilden.
Ja, dann haben wir ja ein Ziel für die nächsten Jahre. In diesem Sinne würde ich mich herzlich bei dir bedanken, Florian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auch mit deinen Zahnschmerzen. Ich habe jetzt mal versucht, so diesen einen Satz zu finden, der das Ganze für mich am besten zusammenfasst beim Thema Aufstellungsarbeiten. Und jetzt versuche ich so meinem philosophischen Anspruch gerecht zu werden und ein Zitat zu kreieren, was für die Nachwelt erhalten werden kann. Und wenn ich das Thema Aufstellungsarbeiten jetzt noch mal zusammenfassen müsste, bei all dem, was du mit uns geteilt hast, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Aufstellungsarbeiten, das ist so einfach, dass es jeder kann. Und doch so tiefgreifend, dass es nur wenige verstehen. Und ich glaube, das ist so meine Essenz für heute, die ich mitnehme. Deswegen ganz großes Dankeschön nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Und Christoph.
Ja, eigentlich bleibt mir nur zu sagen, deswegen bist du ja auch der Coach von uns beiden. Weil du so eine tolle Zusammenfassung machen kannst. Oder ist es andersrum? I don't know. Nein, wir halten es offen, aber du bist einfach auf den Punkt bei solchen Zusammenfassungen. Ich höre dir gerne zu. Florian, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst und das Thema mal in die Breite getragen hast. Viel Erfolg weiterhin auf dem Weg und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen im Podcast.
Ich bedanke mich vielmals.
Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.